Die Hierarchien waren sicherlich relativ flach, ne, sind auch nicht so institutionalisiert natürlich gewesen wie bei uns. Man hat sich abgesprochen und hat wahrscheinlich eher auf Kompetenz gesetzt, weil das, ja, da ging es um Leben und Tod, ne? Also wer sich mit Imponiergehabe da hervortun wollte, aber im Grunde keine Kompetenz zu bieten hatte, der hat für die Gruppe dann auch keinen Wert gehabt.
Kommen Sie mit auf eine Reise und tauchen Sie ein in die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Das ist New Work im Neandertal, der beliebteste Management-Podcast im Neandertal. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian Rabe.
Hallo, hallo und herzlich willkommen hier im Neandertal. An meinem Lagerfeuer. Ja, noch sitze ich hier alleine, aber vielleicht hast du ja Lust, dich dazuzusetzen und hier an dieser Stelle und in diesem Podcast mit mir gemeinsam der Zusammenarbeit der Menschen mal wirklich auf den Grund zu gehen. Wer ich bin? Mein Name ist Fabian Rabe. Ich bin Kurator des FC Bayern Museums, Organisationsberater und Keynote-Speaker aus München. Und in diesem Podcast werde ich mich mit Menschen und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Themengebieten unterhalten, die, wie ich glaube, viel über die Zusammenarbeit von Menschen und ihre Geschichte wissen, aber vielleicht auch gar nicht so oft darüber reden. Wann gab es denn zum Beispiel die ersten Hierarchien? Wie gestalteten sich die ersten Meetings der Menschheitsgeschichte? Und woher kommen eigentlich Elemente wie Abteilungen, Budgets oder Zielsysteme, in denen wir heute so selbstverständlich arbeiten? Das sind alles Fragen, die ich im Laufe dieses Podcasts beantworten möchte. Denn es ist ja so, seit es Menschen gibt, arbeiten sie in Gruppen zusammen. Und seit es die Menschheit gibt, macht sie sich auch Gedanken darüber und man kommt immer wieder auf neue Formen, Modelle und Ideen, wie man denn nun die Zusammenarbeit organisieren könnte, um die aktuellen Probleme zu meistern. Manches hat dabei funktioniert und ist geblieben, manches weniger und irgendwann hat sich die Menschheit auch immer wieder mal etwas verrannt, ja. Und ich glaube, dass man aus diesem Wissen doch sehr viel lernen kann, gerade wenn man vielleicht wie du die Zusammenarbeit der Gegenwart und Zukunft aktuell gestaltet und diese auch erfolgreicher und inspirierender machen möchte. Und in dieser allerersten Episode, ja, da gehen wir nun ganz, ganz weit zurück. Über 100.000 Jahre in das Neandertal, zu den Anfängen der ersten Menschen und Gruppen. Ja, und wer kann uns darüber besser etwas erzählen als eine Person, die tatsächlich im Neandertal sitzt? Es ist Dr. Bärbel Aufermann. Sie ist Archäologin und Direktorin des wunderschönen Neandertal-Museums in der Nähe von Düsseldorf. Und ich habe mit ihr über die Zusammenarbeit und Kooperation der Neandertaler, ihre Lebensweise und Umstände sowie die Probleme geredet, mit denen die ersten Teams der Menschheitsgeschichte konfrontiert waren. Starten wir also gleich direkt rein in das Gespräch. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung mit Dr. Bärbel Aufermann. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und tauchen wir mal ein. 100.000 Jahre ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitraum, so mal zurückzureisen ins Neandertal, da wo Sie jetzt auch gerade sitzen. Und als Sie mit der Anfrage von mir konfrontiert wurden, dass ich mit Ihnen gerne über die Zusammenarbeit der Neandertaler sprechen möchte, haben Sie da gleich gesagt, ja, da kann man was erzählen oder das ist eigentlich Quatsch, weil man weiß da so wenig drüber?
Nee, da habe ich gleich gesagt, ja, gutes Thema, sprechen wir gar nicht oft genug darüber. Tatsächlich biete ich auch so einen Impulsvortrag an, den ich auch schon für Firmen gehalten habe, wo es darum geht, um die kleinen Gruppen, in denen wir Menschen in der Vergangenheit lebten, Kooperation oder Konkurrenz, was ist das, was uns über Millionen ja eigentlich dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und deshalb spreche ich da immer gerne drüber.
Und für mich ist eben die spannende Frage an dem ganzen Thema, wie haben die Menschen eigentlich zusammengearbeitet, als es das alles, Abteilungen, Strukturen, formale Hierarchien, große Organisationen noch nicht gab? Also wie war die Zusammenarbeit in der Urform? Und da ist der Neandertaler wahrscheinlich so der Menschentyp oder unser Vorgänger, wo man schon relativ ein bisschen was drüber sagen kann, oder?
Ja, Neandertaler oder auch davor die ganzen menschenartigen Homo gibt ja so ab über 2 Millionen Jahre bereits. Ne? Und was sich die meisten Menschen ja nie klar machen, ist, dass 99% der Menschheitsgeschichte und unserer ganzen Evolution wir als Jäger und Sammlerinnen gelebt haben. Und dass das Sesshafte, was wir jetzt kennen, Territorialität, Ressourcen, Konsum in diesem Maße, dass das was ganz Neues ist. Und dass es, ja, wir sind sesshaft seit etwa 10.000 Jahren. Mhm. Und geprägt ist aber unsere gesamte Evolution von einer ganz anderen Lebensweise.
Ja, trotzdem gibt es Dinge natürlich, das muss man auch nochmal vorneweg, glaube ich, als kleinen Disclaimer sagen, die man einfach auch noch nicht weiß, ja, wo auch vieles auch Spekulation ist, oder?
Genau. Es sind ja eigentlich für uns unfassbare Zeiträume, ne? Wenn wir sagen, so ganz grob Neandertaler, ja, vor 200 bis 40.000 Jahren, das sind ja tausende Generationen und große Räume auch, also Neandertaler allein von Westeuropa bis weit in den Osten. Die haben auch sicherlich nicht alle die gleiche Anpassung gehabt. Es gab dann Kaltzeiten, wenn die Gletscher weiter nach Süden vorgerückt sind, wurde es recht ungemütlich und auch oft sehr trocken. Dann gab es Warmzeiten, wo es deutlich wärmer war als zu unserer Zeit. Und die Neandertaler haben sich immer wieder an diese unterschiedlichen Lebensräume angepasst.
Diese Anpassung ist sehr, sehr spannend. Und was auch noch überrascht hat oder wo ich immer sehr naiv war, dass ich immer, es gibt ja diese berühmte T-Shirt-Bild, wo man sagt, der Homo sapiens, der geht dann aufrecht und davor waren diese affenförmigen Vormenschen, aber das stimmt ja eigentlich so gar nicht, ne? Diese Entwicklungen liefen ja eigentlich alle parallel. Also wer ist der Neandertaler? War das unser Vorfahr? Gab es da mehrere? Vielleicht können Sie uns da auch noch mal ganz kurz kleines Bild machen, wie man heutzutage in der Forschung diese Entwicklung einschätzt.
Ja, also dieses Bild ist natürlich viel zu vereinfacht, ne? Dieses von dem sich aufrichtenden Menschen, der so dahergeht. Heute spricht man auch nicht mehr so vom Stammbaum, eher vom Stammbusch, weil es immer auch parallele Entwicklungen gab, also wie etwa so vor 50.000 bis etwa vor 40.000 Jahren in Eurasien drei Menschenarten, Homo sapiens, Neandertaler und der Denisova-Mensch, gleichzeitig in Afrika auch die frühen Homo sapiens. Und was das Besondere ist, dass es werden ja auch immer gerne diese Karten gemalt mit den Pfeilen und den Ausbreitungswegen. Es sind sicherlich auch immer Menschen in eine andere Richtung zurückgewandert. Ne? Man ist nicht, und es hat auch niemand, es wird immer so dargestellt, als ob einer in Afrika gesessen wäre und sagt, so, jetzt gehe ich aber mal nach Europa. Das ist ja Migration. So ist das ja nicht. Es ist so, dass man ist vielleicht auf eine bestimmte Tierart in der Jagd angepasst. Diese Tierart verlagert aufgrund von Klimaveränderungen ihr Territorium und die als Jägersammler folge ich dieser Veränderung des Lebensraums. Und so geht es allmählich dann in auf einen anderen Kontinent.
Warum ist denn dann der Neandertaler und das Neandertal, wo Sie ja gerade sitzen, trotzdem so weltberühmt geworden und sowas Besonderes? Und kann man anhand des Neandertals schon auch einiges über uns dann aussagen?
Also der Neandertaler ist ja 1856 hier in unserem schönen Tal entdeckt worden, das damals eine schmale Schlucht war und für Steinbrucharbeiten vorbereitet wurde tatsächlich. Also die Höhle wurde ausgeleert, weil man den Höhlenlehm nicht brauchte. Man brauchte nur den Kalkstein, um den zu sprengen und zu verarbeiten zur Eisenverhüttung. Und diese Knochen sind wie durch ein Wunder durch die Steinbrucharbeiter geborgen worden, dem Steinbruchbesitzer übergeben worden, dann einem Naturforscher. Und dieser Naturforscher, Johann Karl Fuhlrott, der hat, oh Wunder, gesagt, das sind die Knochen eines ausgestorbenen Menschen. 1856 war das, 3 Jahre bevor Charles Darwin sein Werk über die Entstehung der Arten veröffentlicht hat. Also wirklich ja seiner Zeit weit voraus.
Also da glaubte man noch Adam und Eva und genau, Gott und Schöpfung, so eigentlich, ne?
Man nahm die Bibel wörtlich. Und dass vor Tausenden von Jahren andere Menschen hier gelebt haben sollten, die auch noch anders aussahen als wir, das war undenkbar, das war Blasphemie. Mhm. Und trotzdem hat dieser Lehrer aus Wuppertal sich das getraut auszusprechen, hat leider zeitlebens kein Recht bekommen. Und heute muss man sagen, dass wirklich hier in unserem Tal zum ersten Mal Humanevolution gedacht wurde. Ne? Das ist das Besondere an unserem ja, authentischen Ort. Und deshalb steht da zum Glück auch das Museum hier. Und die mittlerweile gibt es ja weit mehr Neandertaler-Funde. Es ist jetzt schon ja, ganze Zeit anerkannt, dass es so ist. Er galt dann als unser direkter Vorfahre. Heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Also Neandertaler haben sich hier aus Nachfahren des Homo erectus in Europa und Asien weiterentwickelt, während gleichzeitig in Afrika sich unsere unmittelbaren Vorfahren von Homo sapiens herausgebildet haben. Aber wir wissen heute auch durch die Paläogenetik, dass es im weiteren Verlauf zu Vermischungen kam von Neandertalern und modernen Menschen, sodass wir auch alle noch etwas Neandertaler-Gene in uns haben.
Und deswegen können wir jetzt mal über ihn sprechen. Ja, wie sah denn so das Leben eines Neandertalers aus? Wie war so der Alltag? Wie stand er denn da? Wie war er so in der Nahrungskette? Wie sah das Leben der damaligen Zeit rund um das Neandertal in Düsseldorf oder Mettmann dann aus?
Ja, wir wissen, also wenn wir jetzt hier, wir haben ja jetzt unseren schönen neuen Turm an der Fundstelle und wenn man da, kann man durch virtuelle Fernrohre in seine Zeit schauen und wenn man da in die Schlucht schaut und über die Höhen, wo man die Tierherden sieht. Wir sehen dort Mammutherden, wir sehen Riesenhirsche und wir sehen auch den Höhlenlöwen, der zum Sprung ansetzt. Also es war nicht ganz ungefährlich. Es war die Mammutsteppe für Jäger eine sehr, sehr ertragreiche Landschaft, ne, weil es eben diese großen Tierherden gab. Und wir wissen, dass Neandertaler spezialisierte Großwildjäger waren. Also die haben es geschafft, gibt einige aussagekräftige Fundstellen, Wiesentherden auch in Engstellen zu treiben und dann auch sehr viele viele dieser Tiere mit Speeren zu erlegen. Das war so sein in diesen Kaltzeiten sein Hauptnahrungserwerb. Wenn es wärmer war, dann ist auch mehr pflanzliche Nahrung natürlich dazu gekommen. Aber diese Anpassungsfähigkeit ist, die ihn ausmacht. Wir wissen, dass die Gruppen, aber das gilt auch für unsere unmittelbaren Vorfahren dann in der Eiszeit, diese Jäger-Sammler-Gruppen waren nicht besonders groß. Ne? Das sind erweiterte Kernfamilien, sagt man, also die da so umherzogen, ihren Lagerplatz verlegt haben, entsprechend dem Angebot an pflanzlicher und tierischer Nahrung. Die Gruppen waren so höchstens 20. Umfassen höchstens 20 Personen. Das können wir aus der Größe der Lagerplätze und der Hinterlassenschaften, die wir dort finden, schließen.
Also er hat in Gruppen gelebt, weil alleine, ne, er war nicht sonderlich groß, er war nicht stark. Also was ist die Superkraft des Menschen oder des Neandertalers eigentlich gewesen?
Wir sagen immer eher, es gab natürlich auch Frauen, ne? Die Neandertaler, wie auch die Eiszeitmenschen überhaupt, und alle diese Jäger-Sammlervölker bis zur Sesshaftwerdung, die Superpower ist Anpassungsfähigkeit. Also wir sind einfach als Menschen opportunistische Allesfresser. Und wenn es kalt ist, dann esse ich mein Wiesent- und Rentierfleisch. Und wenn es wärmer wird, dann grabe ich mir gern auch ein paar Wurzeln dazu aus und esse Beeren und Obst. Das ist sicherlich das eine. Und das andere ist, dass wir wissen, dass in der Eiszeit auch schon große Netzwerke bestanden haben. Also die Gruppen zogen nicht immer nur in so kleinen traurigen Häufchen über die Eiszeitsteppe, sondern die haben sich auch immer wieder in zu größeren Verbünden zusammengeschlossen.
Und um das Bild nochmal deutlicher zu machen, was ich noch irgendwo vorab gelesen habe, es gab ja, also wie viele gab es denn insgesamt? Also ich habe mal irgendwas gelesen, aber können Sie mich korrigieren, dass auf der Fläche von Gesamteuropa heutzutage knapp 30.000 Menschen oder 30.000 Neandertaler, Neandertalerinnen gelebt haben sozusagen. Also es ist ja unfassbar großes Fläche auf wenige Menschen. Also da war viel Platz und um andere zu treffen eigentlich nicht oft Gelegenheit, oder?
Genau. Also man wird sich so oft nicht getroffen haben. Es sind, also genau wie viele es nun waren, das weiß man natürlich nicht. Man kennt ja nicht alle Fundstellen, man kennt nur einen winzigen Prozentsatz der früheren Lagerplätze. Aber es waren sicherlich sehr wenige. Man hat die Umwelt nicht verändert, anders natürlich wie mit Beginn von Ackerbau und Viehzucht, als die Wälder gerodet werden und ich die Umwelt aktiv als Mensch dann verändere. Sind ganz wenige. Wahrscheinlich wusste man aber, also die Kommunikationsnetzwerke wird es gegeben haben, man wusste, wann vielleicht die Rentiere da und daher ziehen und man sich zur Herbstjagd trifft, zum Beispiel.
Und weil Sie gesagt haben, Kommunikationsnetzwerke, wie haben die denn miteinander kommuniziert? Gab es Sprache? Haben die geredet?
Ja. Also bei Neandertalern bezweifelt man mittlerweile nicht mehr, dass sie gesprochen haben.
Jetzt fasse ich mal zusammen, schon die Gruppe, schon wichtig, weil wenn der Löwe, das Mammut oder irgendwas, wenn irgendjemand attackiert hat, dann war man alleine als Mensch, als Neandertaler wahrscheinlich nicht überlebensfähig.
Ja, und der Mensch an sich ist ja das, was Menschen ausmacht und auch schon Neandertaler ausmacht, ist, dass wir so entsetzlich unfertig geboren werden. Das hilflos, also ein Zebra-Baby, das in der afrikanischen Savanne geboren wird, der steht auf und kann zur Not vor dem Löwen schon gleich davonlaufen. Das menschliche Baby liegt erstmal hilflos so in etwa ein Jahr auf dem Rücken und zappelt und muss getragen werden. Also das birgt schon mal die erste Notwendigkeit, zu kooperieren und soziale Netzwerke zu bilden, damit das Baby aufwachsen kann, damit die Mutter auch unterstützt wird von der Gruppe. Das ist ja die Familie als die kleinste soziale Einheit. Und dann natürlich, wir sehen, dass Neandertaler kooperativ gejagt haben, ne, also an so eine Wiesentherde, da traue ich mich ja nicht alleine. Da sind ja Treibjagden, wo mehrere beteiligt sind, um diese Herden in Engstellen zu treiben. Und das ist immer wieder vorgekommen. Das kennen wir schon auch ja von älteren Homininen in Schöningen, in Niedersachsen zum Beispiel, wo Pferde gejagt wurden. Also diese Form von Absprache und Kooperation, die gibt es sicherlich schon lange.
Wie hat es, kann man darüber was sagen, wie hat diese Kooperation ausgesehen? Also gab es da Planung, Prozesse, Hierarchien, also wie gab es da irgendeine Struktur?
Die wahrscheinlich waren die Alten sehr geschätzt, weil die viel wussten über die Umwelt, ne? Dieses ganze Wissen über viele Jahre gespeichert hatten, wobei alt, das ist dann auch schon so 40 etwa. Ne?
Ja.
Und die werden gesagt haben, also wir wissen doch alle, die Wiesente, die kommen jetzt, wenn der und der Mond kommt, ziehen die hier in dieses Tal hoch und dann lass uns die da abpassen. Und es gibt die Hierarchien waren sicherlich relativ flach, ne, sind auch nicht so institutionalisiert natürlich gewesen wie bei uns. Man hat sich abgesprochen und hat wahrscheinlich eher auf Kompetenz gesetzt, weil das ja, da ging es um Leben und Tod. Ne? Also wer sich mit Imponiergehabe da hervortun wollte, aber im Grunde keine Kompetenz zu bieten hatte, der hat für die Gruppe dann auch keinen Wert gehabt.
Was waren denn so Probleme, die sich so eine Gruppe jetzt gestellt hat? Oder was waren so große Herausforderungen des Alltags? Also ich stelle mir zum Beispiel die Frage auch, die ist damit verbunden, Wenn Sie sagen, Nahrung war genug da, es gab Pflanzen, es gab Kleintiere, es gab Kaninchen, die man jagen konnte, wenn man sich ein bisschen, warum haben die sich dann so ein Großtier ausgesucht oder ein Mammut? Und die Mammuts damals waren ja, glaube ich, dreimal größer als ein Elefant heute. Also sah nochmal ganz anders aus. Warum haben die sich solchen Herausforderungen gestellt?
Ja, also Mammutjagd ist gar nicht so unbedingt belegt, ne? Also ob Mammuts wirklich gejagt wurden, also auch Elefantenjagd ist ja das ist schon was sehr Gefährliches.
Ja.
Solange was ein bisschen Kleineres verfügbar ist, sollte man da nicht rangehen. Aber ein Tier ist ja mehr als Fleisch und Essen. Ein Tier ist auch warmes Fell, sind die Knochen, die gegebenenfalls auch als Brennmaterial verwendet wurden, weil in der Eiszeit ja auch keine Bäume, kein Holz unbedingt zur Verfügung stand. Es sind Sehnen, die als Schnüre oder Flechtwerk verarbeitet werden können. Also ein Tier ist einfach umfassendes Rohmaterial für ganz viel.
Also das Feuer war schon erfunden, oder?
Ja. Feuer haben gebrannt und sind zum Teil auch Knochenfeuer, weil was anderes nicht zur Verfügung steht.
Und das Feuer hat ja in der Menschheitsgeschichte auch eine unglaubliche Innovation gebracht, ne? Weil es hat welchen Vorteil?
Ja, es wärmt, es hält, so sagt man, die Raubtiere ab, und aber vor allem ermöglicht es in diese kalten Lebensräume vorzudringen. Ne? Also nur wenn ich ein Feuer habe, dann kann ich auch im eiszeitlichen Europa überleben.
Und irgendwie Nahrung konnte auch, glaube ich, ne, auch haltbarer gemacht werden.
Nahrung, genau, natürlich zur Nahrungszubereitung überhaupt, ein warmes Süppchen, ja.
Wie viel, noch kurz zum Alltag, wie viel Zeit hat man denn mit Jagen, Sammeln in diesen Kulturen, Gesellschaften verbracht? Also war das ein Workaholic, der oder die Neandertaler, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben? Oder man sieht es ja bei Jäger- und Sammler-Wildvölkerkulturen heute, dass die eigentlich sehr im Vertrauen, dass immer was kommt, auch ein weniger stressiges Leben, in Anführungszeichen, manchmal haben als wir jetzt, die wir uns da irgendwie 8-9 Stunden am Tag abarbeiten.
Ja, wir hatten tatsächlich hier mal Sahn aus Namibia zu Gast bei uns, und ich habe noch nie, also wirklich, es war sehr ergreifendes Erlebnis, weil ich noch nie so entspannte und freundliche Menschen getroffen habe. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, und wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass dieser Druck, den wir immer empfinden, noch irgendwelche Mindlists abzuarbeiten und dann doch noch irgendwas konsumieren zu müssen, und dann, ich muss ja unbedingt noch die Freunde treffen, und das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, und Sport musste man ja auch nicht machen, weil man war ja fit, ne? Fitness spielt viel auch aus. Also ja, es war, viele Kollegen setzen ja tatsächlich den Beginn der Sesshaftwerdung mit der Vertreibung aus dem Paradies gleich. Das ist sicherlich auch überzogen. Und man konnte ja auch mal einem Löwen zum Opfer fallen, und es gab sicherlich auch Streit.
Und Medizin stand nicht zur Verfügung. Also wenn ich irgendwie hingefallen bin und die Gruppe weitergezogen ist und mir einen Fuß gebrochen habe, weiß nicht, ob das so toll war.
Das konnte unangenehm sein, ja. Das alles ja, aber es, ja, der Stressfaktor war sicherlich geringer.
Gab es denn sowas wie, also was ich spannend finde, wo ich dann auch später in anderen Episoden drauf hinaus will, ist so, als dann die Macht und Besitz ins Spiel kam, gab es sowas in diesen Stämmen? Also gab es einen formal Mächtigen, weil Sie vorhin gesagt haben, die Alten wurden halt gefragt, aber für mich ist das dann auch jetzt die spannende Frage in der Organisation von Zusammenarbeit heute, gerade bei agilen Teams oder bei Führungskräften, wo es eben wenig Hierarchien wieder gibt, eigentlich die Frage nach, wer hat eigentlich gerade eine Idee oder wer hat einen guten Plan? Also haben Sie da aus Ihrer Erfahrung, auch mit Blick auf Wildvölker, haben Sie da ein Gefühl, wie das vielleicht gewesen sein könnte?
Ja, wir wissen das natürlich nicht. Also wir sehen keine Hierarchien so in den Hinterlassenschaften, ne? Also es gibt auch größere Lagerplätze mit, wo noch Behausungsreste auch vorhanden sind. Da sieht man nichts, dass es jetzt irgendwie so eine Häuptlingshütte gab oder so. Das zeigt sich nicht. Man wird sich beraten haben, und wahrscheinlich hat dann schon einer gesagt oder ein, so oder so machen wir das jetzt. Aber ich denke, das war mehr so ein kooperatives Aushandeln der Möglichkeiten.
Aber so innerhalb der Gruppen, wenn man jetzt auch wieder Natur- und Wildvölker heute anschaut, war eher ein Miteinander, der Besitz wurde ausgehandelt, es gab da keinen Reicheren, keinen Schwächeren. Also das,
ja, weil es ja keinen Besitz gibt, ne? Man hat ja nur so viel, wie man immer wieder auch auf seinem eigenen Rücken von A nach B transportieren kann. Die sind ja immer mobil. Und man, wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch trocknet und vielleicht auch irgendwo einlagert in so Caches, eingräbt, um es vielleicht 2 Monate später wieder zu suchen, dann, ja, das sind die einzigen Vorräte, die mal vielleicht angelegt wurden. Ne? Aber es sind keine großen Erntevorräte, wie ich die dann als Bauer habe. Keine Getreidevorräte, keine großen Tierherden, die ich verteidige. Das sind völlig andere Voraussetzungen. Es gibt keine Territorialität und kein Besitz, kein Grundbesitz. Ich habe auch keinen Claim auf das Territorium, in dem ich umherziehe. Ne? Das ist der große Unterschied. Und eben 99% unserer Geschichte war das so. Also also diese Sesshaftwerdung, Besitz und all dies ist so unendlich jung und nur so ein kleiner Teil unserer Geschichte.
Wie war das denn dann, wenn Sie auf andere Gruppen gestoßen sind? Also Sie haben vorhin ja auch schon Ihren Vortrag erwähnt und das Thema Feindschaft und Kooperation. Also Gab es so etwas wie Kämpfe und Feindschaft dann mit anderen Gruppen um irgendein Thema? Gibt es da irgendwelche Nachweise oder weiß man da eigentlich relativ wenig drüber?
Da haben wir tatsächlich keine Nachweise dazu. Erst also wirklich kriegerische Auseinandersetzungen, also ich sag mal eingeschlagene Schädel und Pfeilschussverletzungen, die gibt es erst bei uns hier in Mitteleuropa vor etwa 7000 Jahren bei den ersten Bauern dann.
Also erst dann Besitz da war, Eigentum.
Genau. Und Territorium. Und wenn dann eine Klimaveränderung kommt, wenn dann es unter Umständen zu Ernteverlusten kommt, dann geraten solche Gesellschaften natürlich unter einen ganz anderen Druck, weil sie viel weniger anpassungsfähig sind, auszuweichen in andere Gebiete.
Was ich auch faszinierend fand, ist trotzdem die hohe Form an Wissen. Also zum einen natürlich irgendwie diese Gruppenabsprache, und das ist auch das, was ich in Unternehmen und Organisationen, wenn ich mit Gruppen arbeite und versuche zu unterscheiden, wo sind Probleme, wo man kein Wissen hat, wo wir vielleicht auf Kooperation und Ideen und wer geht jetzt in Führung, dass Führung so ein soziales Phänomen ist, aber trotzdem von Kroatien bis Norddeutschland wurden zum Beispiel Steinwerkzeuge gleich bearbeitet und gleiche Techniken verwendet. Also es muss auch irgendwie ein Prozess gegeben haben der Arbeitsteilung und der Weitergabe von Wissen. Kann man darüber was sagen?
Ja, jetzt diese besondere Steinwerkzeugtechnik, die jetzt zum Beispiel Neandertaler verwendet haben, das hat sich wahrscheinlich so ausgebreitet, ne? Zu sagen, dass so kann ich diese Steinknollen am besten bearbeiten, um dann die und die Spitzen daraus herzustellen. Und an den Rändern der Jagdschweifgebiete, da wird man immer in Kontakt gewesen sein. Und so kann sich so etwas dann über große Räume verbreiten. Das Faszinierende ist ja, dass dann später in der Eiszeit, also nach den Neandertalern, wo die Menschen ja immer noch genauso als Jäger und Sammler gelebt haben, ich ganz große Gebiete habe, über die bestimmte Objekte, wie zum Beispiel Meeresschnecken, Schmuckschnecken, verhandelt wurden. Also wir finden hier in Mitteleuropa Schnecken von der Mittelmeerküste, ne, die als Kleidungsbesatz oder Schmuck getragen wurden. Das ist ja wirklich faszinierend. Also das sind ja direkte Beweise für solche großen Kommunikationsnetzwerke unter den Jäger-Sammlervölkern.
Also unglaubliche Wege, die da gegangen und kommuniziert wurde und miteinander vermittelt wurde. Weil was ich so spannend finde, ist, wir Menschen haben ja so, also heutzutage die Tendenz, dass, das ist, glaube ich, ja auch eine unserer Superkräfte neben der Kooperation in der Gruppe ist, wenn was gut funktioniert hat, dann können wir das irgendwie bewahren, einen Prozess machen, eine Struktur, in der Struktur festhalten. Da gibt es aber jetzt keine detaillierten Aufzeichnungen, es wurde immer mündlich sozusagen weitergegeben, in diesen Gruppen.
Die Eiszeitkunst ist dann jünger, ne? Also etwa so vor 30.000 Jahren. Neandertaler haben wahrscheinlich, haben auch schon, es gibt in einigen spanischen Höhlen geometrische Zeichen, die Neandertaler an die Wände gebracht haben, aber dann die Höhlenkunst und kleine Kunstobjekte, das breitet sich vor allem dann mit unseren Homo sapiens Vorfahren aus. Und das sind wahrscheinlich stellt das ja irgendwelche Geschichten da sagen, sind ja vor allem Tiere, die an die Höhlenwände gebracht wurden, Tiere und Zeichen, die wir heute nicht mehr interpretieren können. Aber da stehen wahrscheinlich Mythologien dahinter oder vielleicht Erzählungen von erfolgreichen Jagden. Das können wir heute nicht mehr sagen.
Wenn man jetzt so am Lagerfeuer sitzt und abends nach der Jagd sich dann zusammen miteinander kommuniziert, dann entstehen ja eben auch Geschichten und vielleicht auch eine Form von Glaube und Religion. Weiß man darüber ein bisschen was?
Ja, wir wissen, dass Neandertaler ihre Toten bestattet haben zumindest später in der Eiszeit. Es gibt Bestattungen, zum Teil sehr reiche Bestattungen, und es gibt eben die Kunst. Es gibt auch kleine Kunstobjekte, die mitgetragen wurden, kleine Tierfigürchen, Pferde, Löwen und anderes, die man wahrscheinlich so am Körper mit sich getragen hat. Ja, die stehen wahrscheinlich für irgendwelche mythischen Wesen, Totem, was auch immer, was man da so aus der Ethnologie als Vergleich kennt. Aber wirklich interpretieren können wir das nicht mehr. Wir können nur sagen, es ist eine irgendeine Vorstellung wahrscheinlich auch von einer anderen Welt als der physisch uns umgebenden Welt.
Mhm, aber scheint irgendeinen Zweck zu erfüllen für uns Menschen. Ne? Die Frage stelle ich mir auch, was für einen Zweck hat es eigentlich, dass wir da so einen Zusammenhalt haben, irgendein gemeinsames Narrativ, was die Gruppe zusammenschweißt vielleicht, ne? was wir brauchen, um uns Dinge, die wir nicht erklären können, irgendwie auch noch ein bisschen näher zu erklären, genau, und zu verbessern.
Genau, es schweißt zusammen und ja, es macht die Unerträglichkeit des Todes einfacher.
Jetzt hören hier hoffentlich viele Menschen zu, die sich mit Zusammenarbeit beschäftigen, Zusammenarbeit lieben, besser machen möchten, irgendwie miteinander gestalten. Sie sind auch Führungskraft jetzt im Team des Neandertal-Museums und führen eine größere Gruppe. Gibt es irgendwas aus Ihrer Arbeitswelt, was Sie gelernt haben, was Sie übertragen, was Sie mitgenommen haben, sozusagen bei der Forschung mit diesen frühen Menschen, den frühen Völkern sozusagen, wo Sie immer wieder dran denken und sagen, das könnte man übernehmen, das war eine gute Idee.
Ja, vor allem das Kooperative, anderen Vertrauen. Ich denke, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine gewisse Menschenkenntnis hat und dann auch weiß, was kann ich demjenigen zutrauen, was kann ich ihm auch nicht zutrauen. Ne? Den schicke ich jetzt lieber nicht auf die Wiesentjagd, den halte ich näher am Feuer. Also Kompetenzen einschätzen können und nicht versuchen, die Menschen zu sehr zu verändern, sondern ja, sie ihren Kompetenzen entsprechend einzusetzen.
Und je nach Arbeitszeit, ne, wer hat gerade eine gute Idee, wer hat gerade eine schlechte Idee, genau, darauf zu schauen, anstatt nur auf die Struktur und den Prozess zu gehen, sozusagen.
Ja, aber auch genau, aber auch mit immer im Gespräch bleiben miteinander, damit solche Ideen auch geäußert werden können, ne, zuhören können. Das finde ich ist ganz wichtig. Demut auch vor dem zu haben, was man selbst als Führungskraft nicht kann, auch die eigenen Lücken kennen. Ja. Also ja, ich denke, da können wir viel, viel lernen von dem kooperativen Miteinander in diesen frühen Gesellschaften.
Wäre das auch Ihr Wunsch an alle Führungskräfte, Unternehmer, Gestalter da draußen, da mal ein bisschen mehr hinzuschauen, was Sie so beobachten?
Ja, das wäre ganz großartig. Also ich habe zum Glück immer nur in sehr angenehmen Arbeitsumgebungen gearbeitet, höre aber von Kolleginnen und Kollegen auch die gruseligsten Geschichten, vor allem von Führungskräften, die wahrscheinlich aufgrund von Überforderung ganz viel falsch machen und eine ganz große Kluft zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbauen. Und von daher, ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man wirklich als Chefin, als Chef, dass man über Menschenkenntnis verfügt. Und wenn man das nicht hat und wenn man vielleicht auch Menschen gar nicht mag, wenn keine Empathie da ist, dann ist man einfach an der falschen Stelle.
Weil auch natürlich die Neandertaler sich als Gruppe unglaublich gut kennen mussten, oder?
Ja, das war sonst war kein Überleben im eiszeitlichen in der eiszeitlichen Umwelt möglich. Ne? Ich musste mich kennen und ja, sie haben sich bestimmt auch gemocht. Ne? Also wir wissen ja, dass die Alten sind versorgt worden. Also unser Neandertaler hier ist ja das beste Beispiel. Der hatte schon den einen Arm, der war bewegungseingeschränkt und der ist trotzdem etwa 60 Jahre alt geworden, was ein sehr hohes Alter
wow. war. Also es gab die soziale Sicherheit, weil man hört ja auch immer wieder Horrorstories von einfach, wer schwach war, von irgendwelchen Wildvölkern wurde umgebracht, zurückgelassen, eher nicht.
Eher nicht, das war ein soziales Miteinander. Ja.
Ja, sehr schön, sehr spannend. Liebe Frau Offermann, vielen Dank für Ihre Zeit. Für alle, die jetzt ein bisschen mehr noch über die Neandertaler wissen wollen, wo kann man sich noch Inspiration holen? Sie, natürlich haben Sie ein Buch auch geschrieben, der Neandertaler, sehr zu empfehlen, aber es gibt natürlich auch noch andere. Was können Sie diesen Menschen noch mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde mal sagen, in unser Museum kommen. Ne?
Auf jeden Fall.
Wer zu weit weg wohnt, wir bieten auch Online-Führungen an. Also das ist sicherlich die beste Idee. Ja, mein Buch ist ja schon ein bisschen älter, aber es gibt ein sehr gutes, jüngeres Buch von Rebecca Rack Sykes. Das kann ich nur empfehlen, wenn man auf ja sehr populärwissenschaftlich unterhaltsame Art etwas über diese Gruppen lernen möchte.
Das ist der verkannte Mensch, glaube ich. Wie heißt das Buch?
Ist genau. Großartig, ja.
Ja. Also tolle Bücher, viel rauszunehmen. Ich nehme für mich mit Kooperation war König, ohne die können wir nicht überleben, aufeinander aufpassen, auf die guten Ideen hören und eben es gab noch nicht wirklich viel feste Strukturen.
Genau, so ist das.
Super, vielen lieben Dank. Hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und wünsche Ihnen vor allem noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Danke.
Ja, da sind wir wieder zurück hier an unserem Lagerfeuer und das war unsere kleine Reise ins Neandertal. Also vielen lieben Dank auch nochmal an Dr. Bärbel Auffermann für das schöne Gespräch und solltet ihr in der Nähe von Düsseldorf sein, dann besucht auf jeden Fall das wunderbare Neandertal-Museum von Frau Auffermann und ihrem Team. Die Bücher, die erwähnt wurden und auch den Link zum Museum, den findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Doch was kann man jetzt zum Abschluss denn hier nochmal zusammengefasst aus dieser Episode schon mal mitnehmen? Welche Gedanken sind mir auch noch durch den Kopf gegangen? Neben den vielen faszinierenden Fakten, wie zum Beispiel die Kommunikation und die Arbeitsteilung und auch die Weitergabe von Wissen über den gesamten Kontinent zur damaligen Zeit funktioniert hat. Vieles weiß man ja auch nicht ganz genau und man kann oft auch nur spekulieren oder eben heutige Jäger- und Sammlergruppen anschauen und damit vergleichen. Aber eine Frage ging mir dann doch auch immer wieder durch den Kopf, die mir auch heute bei der Arbeit mit Gruppen und Teams in Organisationen oft begegnet. Wie würde denn jetzt eigentlich ein Team oder eine Gruppe entscheiden, wenn es dort keine festen Stellenbeschreibungen, Abteilungen oder Hierarchien geben würde? Wer würde dort die Führung übernehmen? Ist es nicht so, dass es dann je nach Problem irgendwie anders aussieht? Also zum Beispiel die Fragen, wo ist denn jetzt die Wiesentherde? Oder wie machen wir uns noch wärmere Fellkleidung für den Winter? Tja, da richtet sich doch dann die ganze Aufmerksamkeit vielleicht auf den oder diejenige, die eine Idee hat oder derjenige, der es schon mal gemacht hat. Also eine gewisse Form von Kompetenz verfügt. Dieser Person schenkt die Gruppe doch dann das Vertrauen und diese Person darf dann auch die Führung übernehmen. Das passiert ganz unbewusst. Es ist quasi ein soziales Geschenk. Und ist übrigens auch immer wieder schön, in meinem Heimatthema dem Fußball zu beobachten, wenn sich Mannschaften neu formen oder die Situation ändern. Denn dort lassen das die Strukturen auch zu. Wie auch in Unternehmen und Organisationen, wo die Strukturen so etwas auch zulassen. Wie ist das denn bei euch? In eurem Team? Beobachtet doch einfach mal, wie ihr so in der Regel entscheidet. Und wie würdet ihr eigentlich entscheiden, wenn es die ganzen festen Strukturen, Hierarchien und Stellenbeschreibungen nicht gäbe? Tja, das war unsere erste Episode von New Work im Neandertal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir reisen dann bald weiter und in der nächsten Episode tauchen wir nochmal ein bisschen tiefer in das Leben von Jäger- und Sammlerkulturen ein. Ich werde mich mit Dirk Schröder, einem Wildnispädagogen, unterhalten, der viele Jahre in Indianerstämmen gelebt hat. Ich hoffe, dort mein Bild und mein Verständnis über das Leben und die Zusammenarbeit und die Organisationsformen der ersten Menschengruppen ein bisschen vertiefen zu können. Ich freue mich also, wenn ihr dranbleibt und ja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über Likes und Bewertungen auf den üblichen Portalen und Plattformen, sowie natürlich auch über euer Feedback. Ihr findet mich auch auf LinkedIn als Fabian Rabe und auf www.new-work-neandertal.de. Naja, und falls euch das Thema interessiert und ihr zufällig gerade einen Führungskräfte-Workshop, eine Veranstaltung oder ein Barcamp für eure Mitarbeiter plant und noch einen neuen Impuls braucht, ich komme gerne auch jetzt schon vorbei und erzähle euch etwas in einem hoffentlich unterhaltsamen und informativen Vortrag über die Geschichte der Zusammenarbeit. Denn eins ist für mich klar, wer die Zusammenarbeit der Gegenwart und Zukunft gestalten möchte, der sollte auch ihren Ursprung kennen. Macht es gut und bis bald, euer Fabian Rabe.